Episode 18 vom German Gunners Podcast, dem deutschen Podcast über den Arsenal Football Club. Ein herzliches Willkommen, wie immer, von Christian und Felix zu dieser neuen Episode. Und es ist Krisenstimmung bei uns. Ein mühsames Remis im FA Cup gegen Hull. In der Champions League, ja, eigentlich schon ausgeschieden nach dem Hinspiel und zu einem Überfluss dann auch noch gestern die Niederlage bei Manchester United und damit eigentlich nur noch Außenseiterchancen auf die Meisterschaft. Darüber wird ausführlich zu reden sein und natürlich gehen wir auch wieder auf eure Fragen und Kommentare ein und blicken natürlich ausführlich auf die nächsten beiden Ligaspiele gegen Swansea und bei den Spurs am kommenden Wochenende. Ja, Christian, du hast einiges auf dem Herzen, war mein Eindruck, sowohl nach deinem Blog-Eintrag vom Wochenende als auch nach deiner schieren Präsenz, mit der du in mein Arbeitszimmer gekommen bist heute. Von daher würde ich sagen, Feuer frei, rede dir sozusagen den Frust des gestrigen Sonntags nochmal von der Seele. Womit möchtest du anfangen?
Womit möchte ich anfangen? Es ist wirklich schwierig. Oxlade Chamberlain war ja nicht dabei, von daher kann ich den schon mal knicken. Steel Walcott hätte ich, aber das wäre eigentlich zu offensichtlich, den zuerst zu nehmen.
Also ich wollte gerade sagen, auf Leute, die am Boden liegen, tritt man nicht nochmal ein.
Ja, das ist eigentlich, gebietet das die feine Englische, aber also ich weiß es nicht. Ich hatte, nachdem ich das geschrieben habe, ich muss dazu sagen, gestern, ich habe das direkt im Anschluss an das Spiel geschrieben. Das mache ich eigentlich so gut wie nie, weil ich genau weiß, dass das, was ich dann geschrieben habe, auch dabei rauskommt, so gefühlstechnisch. Aber da musste gestern einfach mal eine Ausnahme gemacht werden und ich stehe auch heute noch komplett zu dem, was ich da geschrieben habe und ich glaube auch immer noch, dass es komplett richtig ist. Und wenn ich mir den Arsblock angehört habe am heutigen Mittag, wenn ich den Eintrag von Gunnerblock gesehen habe und von Leuten wie Tim Stillman oder Akil Vias, sehe ich mich auch, glaube ich, gar nicht so falsch, weil selbst die einfach nur den absoluten Brass hatten und eine Krawatte von hier bis Istanbul. Also unfassbar. Es war einfach
vielleicht
unfassbar.
Vielleicht sagst du nochmal für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben oder noch nicht lesen konnten, was du genau geschrieben hast. Oder was so deine Kernaussage nach dem Spiel war?
Die Kernaussage kann einfach nur Versager sein. Versagermentalität, Versagerspieler. Das ist einfach, wir haben zu viele von den Spielern, die einfach mit Drucksituationen nicht umgehen können, die nicht sich gegen was aufbäumen können, die wenig Einsatz zeigen und im Prinzip die klassischen, wie man es früher gesagt hat, Schönwetterspieler sind und nur funktionieren, wenn es insgesamt komplett funktioniert und so reicht es einfach nicht, selbst bei einem Gegner wie Manchester United gestern, die in der Aufstellung, ich weiß nicht, wie viele Jugendspieler hatten, die ja dann auch noch treffen, das ist immer noch ein anderes Thema, aber einfach so derart geschwächt und dann in einem Spiel, in dem es um alles geht, um die Chancen der Meisterschaft aufrechtzuerhalten, um etwas sich zu greifen, was sicherlich in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren nie wieder so präsent vor einem sich auftun wird wie dieses Jahr. Und ein anderes Wort als Versager ist da, glaube ich, auch nicht zu wählen. Ich meine, es ist wahrscheinlich sogar die klassische Übersetzung zu diesem Bottlers, so wie es die englischen Fans und Medien jetzt auch publiziert haben. Also ich glaube, wir sollten einfach vielleicht das Spiel durchgehen, weil man könnte sich hier so dermaßen in Rage reden.
Das haben wir noch nie gemacht.
Nein, natürlich, aber das ist, also es ist Schmerz. Also ich hab's ja auch so formuliert, das muss ja auch gestattet sein. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, ja, ist alles zu negativ und ist noch alles rechnerisch drin. Ja, klar, rechnerisch ist alles noch drin. Das kriegt der leichteste Mathematikschüler auf die
rechnerisch
Reihe.
Rechnerisch ist auch noch drin, dass wir Fünfter oder Sechster werden.
Ja, aber man muss es ja mal mit der Realität mal abgleichen und muss sich der Frage stellen, Arsenal-Brille mal ab und mal wirklich drauf gucken. Und gestern war einfach wieder so ein Spiel, es war exemplarisch für das, was schon in den letzten Jahren immer wieder passiert ist. Jedes Mal. Und das ist genau der Punkt, wo man auch mal vielleicht das Recht haben muss, um als Fan, der nicht nur eine Menge Zeit, Herzblut, Geld, was auch immer, alles hinein investiert, einfach mal zu sagen, dass es so nicht gehen kann. unabhängig jetzt mal von Personalien im Mannschaft oder Trainerstab, das jetzt mal nach hinten verschoben in diese Ausgabe. Aber das Recht muss man ja haben. Und ich denke, das kann man sich ja rausnehmen. Und hat beispielsweise der gute Herr vom Asbock auch heute Mittag getan, in meiner Meinung nach in völlig zu Recht geführter Wortwahl und auch Intensität.
Ja, ich war wahrscheinlich genauso enttäuscht wie die meisten. Ich war ehrlich gesagt sogar richtig traurig gestern. Ich hatte mich wunderbar eingerichtet mit Tee und Kuchen und war vor dem Spiel eigentlich auch nicht zweckoptimistisch, aber ich habe mir schon gedacht, okay, gut, eigentlich alle wieder dabei, United angeschlagen, Donnerstagabend noch Europa League gespielt. Insgesamt nicht mit den Leistungen in dieser Saison, wo ich jetzt sagen würde, das macht einem Angst oder so oder das würde irgendwie Respekt einflößen. Hinzu kam noch, dass United diese Saison zu Hause alles andere als eine Macht ist. Die haben schon relativ viele Spiele da auch verloren. Und sich auch schwer getan, da dachte ich mir, okay, gut, eigentlich ist das sozusagen die Matte ausgerollt und der rote Teppich liegt bereit. Man muss ihn dann eigentlich nur noch in Style sozusagen entlang gehen. Und ja, ich hatte nach dem 2-0 habe ich dann kurzzeitig mal ausgemacht und habe dann natürlich nochmal irgendwann auf Twitter geguckt, da habe ich gesehen, oh, steht 2-1 zur Halbzeit und habe dann natürlich wieder angemacht und habe es dann doch bis zum Ende geguckt, was meine Stimmung nicht wesentlich erhöht hat, aber ich glaube, wenn ich so zurückblicke über die letzten 4-5 Jahre, würde ich sagen, gab es kein Spiel oder kein Nachmittag, wo ich mehr enttäuscht war als gestern Abend. Und das muss was heißen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, das jetzt nicht immer so komplett an mich ranzulassen, sondern das irgendwie mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Aber gestern Abend ging das einfach nicht, weil die Chance einfach zu groß war und die Art und Weise, wie wir mit dieser Chance umgegangen sind, maßlos enttäuschend war. Sowohl individuell von einzelnen Spielern, aber auch insgesamt als Team-Performance war das gestern weit von dem entfernt, was man eigentlich als Anspruch formulieren sollte und auch, hast du ja richtig gesagt, formulieren darf sozusagen. Wollen wir das Spiel mal nach und nach durchgehen? Gut, dann können wir zumindest vielleicht schon mal ganz zu Beginn über die Ausstellung diskutieren, weil da es ja auch relativ viel Kritik auch an Wenger gab. 3 Wechsel, Gabriel für Mertesacker und Welbeck und Walker sind reingekommen für Giroud bzw. Oxlade-Chamberlain, der circa 4 bis 5 Wochen pausieren muss wegen seines Knies, also wahrscheinlich Anfang April, wenn alles normal läuft, wieder dabei ist. Angeblich braucht er keine Operation, aber das ist auch so ein Satz, den ich mit Vorsicht genießen würde bei Arsenal-Verletzungen. Jetzt gab es relativ viel Kritik an der Aufstellung, der ich mich eigentlich gar nicht anschließen kann. Aber erstmal, wie hast du, als du die Aufstellung gesehen hast, was hast du gedacht? Okay, mutig, zurückhaltend oder eigentlich jetzt so von der reinen Aufstellung hätte man sagen können, ja, das ist eine Elf, die eigentlich in der Lage sein muss, United zu schlagen.
Also ich hätte die Ausstellung an einer Stelle lediglich geändert und das wäre, dass ich eben Workout nicht gebracht hätte und ansonsten mit Giroud, Welbeck und Alexis vorne aufgelaufen wäre. Hinten die Entscheidung Gabriel für Mertesacker habe ich nicht erwartet, weil ich gedacht hatte, dass Gabriel, weil er ja jetzt erst kürzlich von der Verletzung zurück ist, vielleicht nicht gleich reingeworfen wird, aber ich konnte es nachvollziehen. Auch vor dem Hintergrund des Ärgernisses, dass Wenger augenscheinlich wegen des 1-0 von Barcelona am letzten Dienstag gehabt hat. Ob das jetzt richtig war oder falsch war, kann man natürlich am Endeffekt nachher in der Situation immer leicht sagen, weil Gabriel einfach einen Tag zum Vergessen hatte. Aber für mich vorne, das war eigentlich das, was mich so oder gewundert hat oder was mir ins Auge gefallen ist, war eben diese Walcott für Giroud-Entscheidung, weil einfach Walcott nicht funktioniert in der Position und das ist auch nichts Neues und es kann mir auch keiner erzählen, dass er im Training in der Position eine Bude nach der anderen macht. Es ist einfach stumpf nicht möglich. Ja, und wenn es so ist, dann ist es eben gegen Pappfiguren und nicht gegen wirkliche Abwehrspieler. Und das ist das Problem und deshalb war ich irgendwie doch irritiert, dass wir so aufgelaufen sind und vor allen Dingen dann auch irritiert, dass Wenger nicht mal reagiert hat. Walcott war absolut nutzlos. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, wie viel Ballkontakte er hatte.
Die habe ich natürlich auch aufgeschrieben. 17 Ballkontakte oder 18, da ist sich die Statistik nicht ganz so einig. 6 Pässe und 10 Ballverluste.
Das muss man sich mal überlegen. Wie lange hat er gespielt? Ich glaube 70 Minuten.
Ja, noch weniger. 60 waren das. Echt? 61,
62. Das ist unfassbar. Und es ist, also manchmal muss ein Trainer ja eigentlich auch mal ein Statement setzen. Das hatte ich auch in dem Beitrag kurz angedeutet. Warum nicht einfach mal nach 30 Minuten stumpf den Spieler auswechseln? Warum einfach nicht mal machen? Das ist nicht optimal, ist keine Frage. Aber manchmal muss man in Situationen wie dieser, muss man vielleicht auch eine Maßnahme oder eine Entscheidung treffen, die eben nicht optimal ist. Und wenn ich nach 30 Minuten einen Spieler rausnehme, dann ist das ein Signal für die Mannschaft, mit der man vielleicht noch was anfangen kann. War eine Idee. Hätte man machen können, hat man nicht gemacht.
Wenger hat das, glaube ich, in 16 Jahren oder 17 Jahren bei Arsenal noch nie gemacht. Da ist er einfach nicht der Typ für. Können wir nachher auch nochmal genauer drauf eingehen, auf seine Rolle. Man kann ja im Nachhinein natürlich immer darüber diskutieren, dass die Aufstellung nicht so aufgegangen ist, wie sie hätte aufgehen sollen. Aber aus meiner Sicht gibt es auch Gründe, Giroud mal eine Pause zu geben. Er hat relativ viele Spiele gemacht. Und man muss jetzt auch fairerweise ehrlich sein, ja, er ist immer noch unser bester Torschütze, aber hat jetzt auch die letzten Wochen, war er nicht so treffsicher und hat auch, ja, vielleicht nicht das Selbstvertrauen gehabt, wo ich sagen würde, okay, gut, er muss jetzt unbedingt von vornherein spielen. Deswegen finde ich es jetzt, also es gibt auch aus meiner Sicht Argumente, wo man sagen würde, man hätte jetzt Giroud auf die Bank bringen können und dann eben als Joker hoffen, dass er einen Einfluss nimmt.
Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Aber die Entscheidung, die Walcott-Entscheidung verstehe ich nicht. Zum Beispiel ein Spieler wie Joe Campbell ist wie vom Erdboden verschlungen. Ja, er wird noch nicht mal am Ende eingewechselt, sondern kommt Iwobi, mit allem Respekt für sein Talent und alles, gar keine Frage. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ein Spieler, der uns in vielen Zeiten durch wirklich großen Einsatz irgendwie noch ein bisschen immer was gerettet hat, ist auf einmal, als ob er nicht mehr existent wäre.
Na gut, er hat im FA Cup gespielt, ne, gegen Hull, und eigentlich da auch die größte Chance gehabt. Aber klar, ich meine, gut, hätte jetzt Kempe irgendwas anders gemacht als Iwobi, ja, vielleicht zumindest mehr Torgefahr ausgestrahlt, aber ja, ich meine, das sind so Puzzleteile und dann für die letzten 8 Minuten, meine Güte. Also muss man auch, ja, überlegen und gucken, ob das in irgendeiner Form vielleicht, ist natürlich schwierig dann zu sagen, aber natürlich ist er eigentlich jemand, der jetzt eher geeignet ist als Iwobi für das offensive Spiel in so einem wichtigen Spiel. Klar, das Spiel hat ja eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Das war ein relativ guter Start von Arsenal, auch mit der Chance von Montreal nach einem perfekten Pass von Özil eigentlich. Wenn man dann natürlich dann 1-0 in Führung geht, läuft das Ganze in irgendeiner Form anders. Das Problem, das ich hatte, dass nach der Chance von Montreal es genau diesen Bruch im Spiel gab. Und da frage ich mich dann halt, ja, warum? Man war eigentlich gut im Spiel, hat eine gute Chance gehabt, United einigermaßen im Griff, die waren total ungefährlich. Und dann gibt es diesen Bruch. Und es geht nur noch ganz wenig nach vorne. Man macht dann auch kassiert 2 einfache Gegentore innerhalb von wenigen Minuten. Und aus meiner Sicht darf das einfach nicht passieren. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund dafür, warum die Mannschaft dann defensiv so nachlässig war auf einmal.
Ja, man hat sich durch einfache Fehler hat man sich in Rückstand gebracht. Und auch da an der Stelle war es ein Ballverlust von Wolke, das muss man einfach so sagen. Und mit einer typischen Situation, die man bei ihm immer wieder sieht. Dieses Laufen ohne zu gucken, ohne vielleicht vorher mal kurz abzuspielen, dann kommt der Ballverlust, dann kommt der Ball in den Strafraum und dann verhält man sich natürlich völlig stümperhaft, was auf hohem Niveau bestraft wird und selbst auf dem Niveau von der Man United-Mannschaft von gestern. Das ist einfach so. Und das hat nichts mit einem Spieler zu tun, der 18 Jahre alt ist oder 28 Jahre alt ist, sondern den Ball trifft in der Regel jeder professionelle Fußballspieler, der irgendwie die Chance kriegt, so frei vorm Tor einzunetzen. Und da muss man sich nicht an der Qualität von einem jungen Spieler, der wahrscheinlich ein großes Potenzial hat, aufhängen, sondern muss lieber gucken, wie man mit den erfahrenen Abwehrspielern, die man selber auf den Platz bringt, in jeder Situation das Ding verteidigt. Sei es beim 2-0 auf der Außenbahn, sei es beim 1-0 in der Mitte. das geht nicht. Das ist einfach nicht akzeptabel. Es ist einfach unfassbar. Dass wir mit dem 2-0 dann plötzlich innerhalb von kürzesten Minuten da stehen, es war eigentlich der K.O. Da gebe ich dir vollkommen recht. Selbst wenn man betrachtet, dass man eigentlich mit dem 2-1 vor der Pause ja optimal in dieses Spiel zurückfindet. Oder nach dem 3-1 mit dem Treffer von Özil mit ungefähr noch, glaube ich, 20 Minuten zu gehen, wieder dran ist, hat man doch nie dieses Gefühl gehabt, yo, das drehen die noch. Und warum nicht? Weil sie es nicht gezeigt haben, weil sie es nicht, also klar, sagen immer alle, ja, natürlich will jeder Spieler gewinnen. Ich habe da gestern mit ein paar Ausnahmen vielleicht keinen Spieler gesehen, der das Ding gewinnen wollte. Zumindest hat er es nicht gezeigt. Und wenn man es nicht nach außen sieht, ist es meiner Meinung nach, dass man es auch nicht innerlich hat. Fertig.
Ja, schwierig natürlich, da irgendwie von der Ferne oder von außen so ein Urteil zu fällen. Es stimmt natürlich, dass wir insgesamt zu wenig kreiert haben an Torchancen und auch an, ja, halt diese wackelige United-Defensive unter Druck gesetzt. Wenn man jetzt das 2-1 gesehen hat und auch das 3-2, die waren ja anfällig, die haben nicht gut gedeckt, die standen auch sehr weit von den Gegenspielern weg, die haben die zweiten Bälle nicht immer bekommen. Da gab es also genug Gelegenheiten, eigentlich die mal unter Druck zu setzen. Hier der Rechtsverteidiger, der Varela hat doch nach wenigen Minuten schon eine gelbe Karte bekommen. Den hätte man sofort viel, viel stärker unter Druck setzen müssen, weil der wirkte auch so ein bisschen hilflos. Hinzu kam, dass es ja zwei Innenverteidiger gab, also mit Carrick und mit Blind, die eigentlich gar keine etatmäßigen Innenverteidiger sind. Das hätte man eigentlich viel, viel stärker ausnutzen müssen, weil man ja auch gesehen hat, dass wenn man es mal vernünftig gemacht hat, sowohl bei Standards als auch dann eben bei dem 2-3, die anfällig waren. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten enttäuscht hat, dass man, ja, unabhängig davon, ob man das jetzt nicht wollte oder nicht konnte, aber man hat es letztendlich nicht gezeigt. Und das war, ja, ist besorgniserregend eigentlich, weil die Qualitäten wir eigentlich vorne, ja, haben. Und das hat mit Gründen zu tun, wo ich noch lange überlege, welches jetzt genau sind. Aber Fakt ist ja einfach, dass sowohl auch nach dem 1-2 als auch nach dem 2-3, wo wir noch 20 Minuten Zeit hatten, ist, ich glaube, mit Ausnahme des Kopfballs von Koscielny zum Schluss keine wirkliche Torgefahr gab. Und ja, da hat auch Giroud da nichts gebracht, der dann da vorne rumstand. Aber er hat auch natürlich keine vernünftigen Bälle in irgendeiner Form bekommen, die zu verwerten sind. Und das, ja, das ist aus meiner Sicht sozusagen das Besorgniserregendste, dass es da keinen Ruck durch die Mannschaft gab, dass es da keinen gab, der, man spricht dann immer irgendwie von Leadern, aber vielleicht war es genau das, es gab keinen, der jetzt gesagt hat, okay, gut, Leute, 2-3, 20 Minuten noch, jetzt zumindest erstmal versuchen, einen Ausgleich zu machen, jetzt reißt er sozusagen die Mannschaft mit in irgendeiner Form und dann kann man das natürlich auch so interpretieren, zu sagen, ja, die waren jetzt nicht bereit und die haben nicht gezeigt, dass sie würdige Meister sind oder zumindest eine Mannschaft sind, die ein ernsthaftes Wort im Titelrennen mitsprechen will.
Es ist ja auch ein Thema, wenn man das 3-2 nimmt, was du gerade angesprochen hast. Wenn du kurz danach mit ein bisschen mehr Einsatz das 3-3 machst, dann machst du auch das 4-3, weil United schwimmt dann. Das ist offensichtlich gewesen. Hättest du da einfach nur mehr Druck ausgeübt, wäre das bei zwei Innenverteidigern, die eigentlich keine Innenverteidiger sind und Außenverteidigern, die nachher auch noch gewechselt werden mussten, verletzungsbedingt, einfach eine logische Konsequenz. Nur für mich, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ein paar Ausnahmen gab es. Das sind für mich drei Spieler, das ist Özil, das ist Alexis und das ist Welbeck. Dass sie alle nicht den optimalsten Tag auch selbst hatten, keine Frage, den hatte keiner. Aber die Frage ist ja immer noch, wie gehst du da ran, selbst wenn du nicht optimal spielst, was natürlich auch schwer ist, wenn der Rest der Truppe irgendwie hinterherhängt. Klar, Alexis hat momentan einfach keinen Lauf. Ist völlig unstreitig. Aber man sieht eigentlich, in jeder Situation ist er wenigstens versucht. Er läuft wie ein Bekloppter, er versucht irgendwie jeden Ball zu kriegen. Gleiches gilt für Welbeck. Okay, Ex-Verein bei United, jetzt wieder neu, will was beweisen, aber auch er. Klar, zweite Halbzeit ein bisschen untergegangen, keine Frage. Aber in der ersten Halbzeit, der hat sich wirklich in jeden Ball reingeworfen, in absolut jeden Ball. Und Özil hat versucht zu kreieren, hat selber noch einen gemacht. Ja, was soll er denn noch machen? Er hat einen Assist gehabt, einen selber gemacht, den auf Monreal abgelegt. Also das wären eigentlich drei sichere Tore gewesen. Also mehr kann man auch von Özil einfach schlichtweg nicht verlangen. Ja, und wenn, das ist ja auch oft schon debattiert worden, wenn man vorne jetzt noch zusätzlich irgendwie einen hätte, der einfach mal abschließen würde, ja, ich glaube, dann hätte Özil schon 30 Assists. Das ist einfach so. Ne? Nur wenn ich im Endeffekt nachher die Spieler in einer Summe nicht habe, die sagen, wir greifen uns das Ding jetzt. Ich meine, wie nah soll so eine scheiß Meisterschaftsoption noch vor der eigenen Nase hängen? Das ist einfach unmöglich. Ja, klar, man kann sagen, Leicester hat einen super Lauf und Tottenham spielt auch einen guten Ball. Aber wenn man mal selber einfach mit dem Kader, den man hat, nur einigermaßen konzentriert spielen würde, wirklich, es ist ja noch nicht mal viel verlangt, ja, dann würden wir, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung haben. Müsste man sich mal die Mühe machen, das auszurechnen, mit allen Spielen, in denen man konzentriert rangegangen wäre, mit dem nötigen Biss an der ganzen Geschichte. Dann wäre das eine Sache, da könnte man sagen, ja, okay, super, scheiße gelaufen, wir haben bei United irgendwie doof verloren. Dann könnte man vielleicht aber drüber lachen. Ja, lachen würde man wahrscheinlich trotzdem nicht drüber, aber ne, es wäre nicht so schmerzhaft. Und das ist einfach der Punkt. Und das regt einen tierisch auf und nicht erst seit Sonntag, sondern schon seit Jahren. Und das kann nicht sein, weil so wirst du immer auf der Stelle treten und du wirst nicht den entscheidenden Schritt nach vorne machen. FA Cup Siege hin oder her. Die Meisterschaft ist das, was jetzt mal wieder kommen muss und das bildet auch eigentlich eine konstante Entwicklung einer Mannschaft ab. Nicht ein Pokalwettbewerb, den ich gerne mitnehme, den ich auch in diesem Jahre super gerne mitnehme und auch nichts davon wegdiskutieren will, dass das einfach nur super war, die zwei Jahre. Aber um wirklich einen Schritt nach vorne zu machen, musst du über eine komplette Spielzeit einfach Konstanz zeigen und musst zeigen, dass du einen Meisterschaftstitel gewinnen kannst. Und das kann die Mannschaft nicht, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist. Ist absolut meine Einschätzung und ich glaube auch nicht, dass das noch in irgendeiner Weise dahin gehen kann, wenn nicht irgendwas passiert, wo ich sage, meine Güte, da könnte auch ein Meteorit morgen in die Erde einschlagen und wir sind alle tot.
Ja, wir kommen nachher nochmal auf die Titelchancen expliziter zu sprechen. Lass uns, bevor wir vielleicht ganz kurz in die Pause gehen, die Frage noch aufnehmen von Endiguna @endiguna12 auf Twitter. Der fragt, wo wir die derzeit größten Baustellen im Arsenal-System sehen. Also außer dass, wenn man jetzt Fieses sagt, dass die ganze Mannschaft derzeit eine Baustelle ist, wobei man, glaube ich, Petr Cech auf alle Fälle da ausnehmen kann. Ja, wo siehst du die größten Baustellen? Abwehr, Mittelfeld, Sturm? Eigentlich gibt's in allen Bereichen einiges, was nicht so richtig läuft.
Ja, verbessern kann man sicherlich in jedem Department irgendwie was. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen hingeben. Aber für mich ist immer noch der Sturm. Es ist und bleibt einfach der Sturm. Wenn ich vorne noch einen wirklichen klasse Mann hätte, einfach jemanden. Ja, es ist, also, ich meine, es muss ja jetzt nicht Suarez sein, aber wenn man das sieht am Dienstag, wie diese drei vorne gespielt haben, keine Frage, das ist das beste Trio, was derzeit im Fußball rumläuft. Da müssen wir, glaube ich, müssen wir auch da nicht anders irgendwas auswerfen. Aber bei Suarez zum Beispiel, man sieht es einfach, dieser Biss, diese Energie, die er auf das Spielfeld bringt, bevor er diesen Konter mit dem zum 1:0 vorbereitet, von einem Mittelstürmer, das muss man sich mal überlegen. Aber sowas, das ist es genau das. Das brauchst du einfach. Und das kann so einen großen Unterschied machen, auch wenn der selber das Tor vielleicht dann nicht trifft in dem Spiel. Aber genau solche Situationen, genau das ist es, was ich meine, was ich vermisse. Diesen Einsatz, diesen absoluten Willen, ein Spiel gewinnen zu wollen. Und Spieler dieses Kalibers brauchst du. Und es ist eben nicht die Problematik, dass wir uns die nicht leisten können. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch heute sprechen können. Aber für mich wäre es dann, bezogen auf die Frage von Endiguna, schlicht der Sturm.
Ja, würde ich auch so unterstreichen. Und ich glaube, vielleicht das noch ergänzend, dass eine große Baustelle aus meiner Sicht das Mittelfeld ist, aber vor allen Dingen der defensive Part. Wir kassieren auch momentan zu viele Tore, zu viele einfache Gegentore. Klar, jetzt nicht unbedingt immer direkt damit verbunden, dass im Mittelfeld in irgendeiner Form direkt Fehler passieren, aber man sieht, dass Coquelin nicht wieder bei der Form ist, nach seiner Verletzung, die er in der letzten Saison hatte in der Rückserie und jetzt auch in der Hinserie. Man sieht auch, dass Ramsey derzeit Schwierigkeiten hat, sich darauf einzustellen, dass Coquelin vielleicht nicht bei dem Leistungsniveau der vergangenen Jahre ist. Und das Problem ist, dass dann, wenn die beiden nicht gut sind, wir keinen adäquaten Ersatz haben. Flamini ist nicht der Ersatz, Arteta ist nicht der Ersatz, Elneny braucht einfach noch ein bisschen Zeit und da fehlt uns auf der Position, ja, aufgrund der Formschwäche von Coquelin und Ramsey auch sehr viel Substanz derzeit. Da kann man nur hoffen, dass Cazorla rechtzeitig wieder irgendwie Mitte bis Ende März zurückkommt und auch gleich an seine gute Form anknüpft. Ja, aber auch das ist natürlich fraglich. Gut, kurze Pause und dann blicken wir nochmal darauf, was heißt das Ganze jetzt nach der Niederlage gegen United, wo stehen wir und was sind die vielleicht größeren Hintergründe und Begründungen, warum es bei Arsenal derzeit nicht so wirklich läuft. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Gut, weiter geht's in Episode 18 vom German Gunners Podcast. Ja, wo stehen wir jetzt im Titelkampf? Wir sind 5 Punkte hinter Leicester, die gewonnen haben durch ein spätes Tor gegen Norwich. 3 Punkte hinter den Spurs, die ebenfalls knapp gewonnen haben, aber gewonnen haben und haben auch das deutlich schlechtere Torverhältnis. Wir sind Dritter, 4 Zähler vor Manchester City, die allerdings ein Spiel weniger haben und das gegen Newcastle ist, wovon man eigentlich ausgehen könnte, dass sie dies erfolgreich gestalten. Christian, wo stehen wir jetzt im Titelkampf? Haben wir noch realistische Chancen oder sollte man sich davon eigentlich jetzt nach der Niederlage verabschieden?
Rechnerisch haben wir sicherlich noch Chancen. Das wird ja auch immer wieder angeführt als Vorzeigeargument in der ganzen Angelegenheit. Realistisch halte ich das aber nicht, dass wir noch irgendwie in diesen Titelkampf eingreifen, wenn die Mannschaften davor nicht noch in Straucheln kommen, mit was meiner Meinung nach nicht zu rechnen ist. Das einfach vor dem Hintergrund, dass auch wir selber nicht diese Stärke haben, glaube ich, da nochmal ein Statement zu setzen, einen Lauf anzusetzen, irgendwie zurückzukommen. Ich gehe vielmehr davon aus, dass wir jetzt im weiteren Verlauf sehr schwankend agieren werden. Sicherlich werden wir nicht alles verlieren, werden aber auch nicht alles gewinnen. Und genau das wäre aber erforderlich, um wirklich noch ja auch diese rechnerische Chance irgendwie zu ergreifen. Das ist einfach das Grundproblem. Und für mich ist die Meisterschaft gestern endgültig begraben worden. Und ich habe auch ehrlich keine Lust, mich noch irgendwelchen Illusionen, sei es rechnerisch oder fan-utopisch hinzugeben, weil es nichts werden wird. Und auch trotz der absoluten Mega-Chance in dieser Saison, die meiner Meinung nach in der Gestalt mit der Schwäche der anderen Top-Teams in wahrscheinlich den nächsten 5 Jahren nicht wiederkommen wird. Und wenn man nicht selbst irgendetwas ändert, irgendetwas ganz anders macht, wird man mit dem derzeitigen Modus dann auch keine wirklichen Chancen haben, dort realistisch auf Dauer mit Blick bis zum Saisonende voll zuzupacken.
Ja, vielleicht ein paar Zahlen, die das Ganze unterstreichen, dass wir, also ich schließe mich dir deiner Meinung an, ich halte die Chancen auf die Meisterschaft vielleicht bei 2%, eigentlich sind sie bei 0%, ich sehe, habe wenig Argumente dafür, die derzeit dafür sprechen, dass wir in irgendeiner Form nochmal in den Titelkampf eingreifen können und am Ende die Meisterschaft holen. Wir haben seit Jahresbeginn in der Premier League nur 3 Siege geholt. 1-0 gegen Newcastle, das war gleich zu Jahresbeginn. Dann 2-0 bei Bournemouth Anfang Februar und eben das 2-1 gegen Leicester. Seit dem Boxing Day nur 6 Siege in 14 Pflichtspielen. Das ist eigentlich dann keine Bilanz eines Meisterschaftsanwärters und Arsene Wenger ist immer derjenige, der das ja gebetsmühlenartig erzählt, dass es auf Consistency ankommt und wir haben einfach diese Consistency seit dem Jahreswechsel nicht mehr und dann braucht man eigentlich auch nicht groß rechnen oder so, sondern wenn man die halt nicht hat und die anderen sie vielleicht auch nicht haben, aber die anderen sind ein paar Punkte vorne, dann spricht halt einfach ganz wenig dafür, in irgendeiner Form noch die Meisterschaft zu holen und ich habe nochmal zurückgeguckt, welche Spiele haben wir eigentlich in 2016 gemacht. Und mir fällt kein Spiel in diesem Kalenderjahr bisher ein. Und das ist ja schon immerhin 2 Monate, wo wir wirklich überzeugend agiert haben, wo wir wirklich mal ein Spiel dominiert haben über 90 Minuten, wo wir nicht in Rückstand geraten sind, wo wir ein Spiel sicher ohne größere Probleme über die Bühne gebracht haben. Es gibt schlicht kein Spiel. Und das ist aus meiner Sicht sehr besorgniserregend. Da kann rechnerisch noch alles möglich sein, aber ich frage mich, wer jetzt in irgendeiner Form noch Argumente sucht oder Argumente sieht und sagt, ja, da ist noch in irgendeiner Form was drin, ist blind auf einem Auge und will es vielleicht nicht sehen. Es gibt sowohl von unserer eigenen Leistung her keinerlei Argumente, dass ich jetzt sagen würde, wir gewinnen mal 5, 6 Spiele am Stück von den 10 oder 11, die vielleicht noch übrig sind. Und hinzu kommt ja noch, dass die anderen Mannschaften da oben, die beiden, in irgendeiner Form ja auch mal schwächeln müssen. Leicester schwächelt ganz offensichtlich nicht. Die Spurs sind aus meiner Sicht das Team, das viel, viel gefestigter derzeit ist als wir. Und die gewinnen halt solche knappen Spiele auch mal nach Rückstand. Und ich sehe die Meisterschaftschancen der Spurs, obwohl ich das eigentlich ungern sage, deutlich besser als unsere. Und da muss ich dann halt in irgendeiner Form, muss man dann auch einfach sagen, okay, das war's. Spricht wenig dafür, bis gar nichts dafür, dass wir den Titel in irgendeiner Form nochmal holen. Und bei der Gelegenheit kann ich ja meinen Rant dann jetzt mal starten.
Ja, bitte, sieht das so aus, als ob ich irgendwie hier der miese, petrige Typ werde.
Nee, überhaupt nicht. Ich versuche es halt trotzdem in irgendeiner Form noch ein bisschen sachlich zu analysieren, aber was mir so richtig auf den Keks geht und wo ich dann gestern Abend auch die Traurigkeit eher so in Enttäuschung und leichte Wut übergestiegen ist, dass halt, man wird tagelang pausenlos über Twitter, Facebook von Arsenal zugeschissen mit irgendwelchen Trainingsfotos, wo drin steht totally focused und ganz toll vorbereitet und wir sind ready und so und dann denkst du dir so, ja, wo wart ihr denn ready in den 90 Minuten bei Manchester United? Und dann, das kann ja mal passieren, aber dann nach dem Spiel in irgendeiner Form nicht die Gelegenheit haben oder die Chance mal ergreifen zu sagen, ja Leute, ey, wir waren heute richtig schlecht, es tut uns leid, wir versuchen alles, das jetzt am Mittwoch gegen Swansea wieder besser zu machen. Da sind die dann einfach ruhig und ziehen den Schwanz ein und haben nicht die Eier sozusagen zu sagen, okay gut, das war jetzt richtig schlecht und das ist nicht unser Stil, da kann man sich eigentlich fast nur für entschuldigen oder zu sagen, okay gut, da waren wir einfach nicht auf unserem Level und das darf nicht passieren und wir haben da jetzt eine riesen Chance vergeben, aber wir versuchen jetzt alles in den nächsten Spielen wieder rumzudrehen und es wäre toll, wenn ihr uns da auch noch quasi mit in irgendeiner Form unterstützt. Da kommt halt gar nichts, sie sind ruhig und stattdessen stellt sich dann Wenger hin und sagt, ja, also ich habe jetzt, ja, so richtig böse kann ich eigentlich auch nicht sein. Wir haben zwar 3-2 verloren, aber ja, jetzt werden wir halt im nächsten Spiel versuchen wieder zu gewinnen. Das, in dem Sinne ist das ja auch richtig, ja, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie den Spielbetrieb einstellt, aber ich kann mich doch nach so einer Leistung und auch nach so einer Phase, die der Verein derzeit durchmacht, dahinstellen und sagen, ja, eigentlich ist alles in Ordnung, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Er muss jetzt halt nicht vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, das fordere ich gar nicht, in irgendeiner Form Spieler persönlich angreifen oder kritisieren. Das kann ja auch alles intern gemacht werden. Aber da muss ich doch ein anderes Zeichen setzen vor der Kamera und sagen, also so ein bisschen Betroffenheit in dem Sinne auch dann medial und öffentlich vermitteln und nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie, ja, eine Niederlage, aber 5 Punkte Rückstand, das sind noch 11 Spiele, es ist nichts passiert im engeren Sinne. Also das fand ich ein ganz fatales Zeichen und auch vor dem Hintergrund, dass die Fans, du hast es zu Beginn des Podcasts schon gesagt, wirklich wöchentlich ins Stadion gehen, anfeuern. Gestern der Away-Support war wieder großartig, die haben Stimmung gemacht, die haben wieder mehrere 100 Pfund für die Reise hingeblättert und wollen auch am Mittwoch wieder ins Emirates und dann kriegst du so eine Aussage davor gesetzt und da muss sich der Verein auch nicht wundern, wenn die Leute einfach mal sagen, ja, ihr könnt mich jetzt mal und ich bleibe jetzt einfach mal zu Hause und dann spielt ihr halt vor 35.000 Zuschauern im Emirates. Also da, das fand ich einfach vor dem Hintergrund der Wertschätzung der Fans ein absolutes Eigentor von Wenger.
Ja, das Beste hast du ja fast noch ausgelassen. Das war ja der Kommentar von Wenger zu der Mannschaft von United, wo er ja tatsächlich allen Ernstes glaubwürdig machen wollte. Zu den Finanzen
wollte ich gleich nochmal separat kommen, aber
fort, ja. Dass diese Manchester United-Mannschaft doch noch eine hochwertige Aufstellung war. Also, als ich das gelesen habe,
Millionen erst, ausgegeben
ja, haben die auch noch. Aber als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, also ich hoffe, dass jetzt jemand den Twitter-Account von Arsenal gerade gehackt hat und das nicht wirklich gerade passiert ist. Aber es ist tatsächlich so gefallen. Und da muss man sich wirklich fragen, in welcher Welt lebt der gute Mann? Wie kann ich so eine Aussage tätigen nach so einer Leistung, ja? Also wenn ich im DFB-Pokal beim Drittligisten ausscheide, ja, das wäre ungefähr, ist nicht vergleichbar, aber wenn ich dann sagen würde, ja, also der Drittligist, ja, das sind ja sehr hochklassige Spieler, ne, dass die tagsüber beim Schreiner die Handwerkerausbildung machen, das zählt ja hier gar nicht, weil die verdienen da ja Tariflohn, ne? Also völliger Nonsens. Und also es geht gar nicht. Es geht einfach stumpf nicht. Und das Argument mit dem Geld, das ist das Lächerlichste überhaupt. Aber das lasse ich dir jetzt wieder, weil das ist auch eine Herzensangelegenheit von dir, wie ich es vermutet habe.
Nö, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen eigentlich, dass dieses Argument mich sauer gemacht hat. Und zu sagen, ja, United hat ja Millionen ausgegeben. Ja, natürlich, da waren jetzt auch ein paar Spiele auf dem Feld, die ein bisschen was gekostet haben. Aber dann fragt man sich halt, ja, warum hast du es nicht gemacht? Jetzt letzte Woche kamen die neuesten Finanzzahlen raus und wenn man anguckt, auf wie viel Geld dieser Verein sitzt, das sind so knapp 135 Millionen Pfund, angeblich, wenn man das da noch verrechnet mit irgendwelchen anderen Bilanzzahlen, ich bin da jetzt nicht der Finanzexperte, ist Arsenal aber der Verein weltweit mit den größten Cash Reserves sozusagen, also mit dem meisten Bargeld, das einfach so sinnlos nur rumliegt. Und da frage ich mich echt so, ja, warum? Also es ist jetzt im engeren Sinne kein Wirtschaftsunternehmen, das in irgendeiner Form dazu verpflichtet ist, Geld zu horten. Klar, Gewinn muss ich in irgendeiner Form machen, ist ja auch vollkommen okay, da kann ich das auch ein bisschen verstehen, dass man durchaus wirtschaftlich auch agiert. Aber was bringt es denn, 135 Millionen Pfund einfach so rumliegen zu haben? Das bringt einfach gar nichts. Und wenn man das schon nicht nutzt, Spieler zu holen und in den Kader zu investieren, hat man im letzten Sommer nicht gemacht, angeblich, weil ja keiner verfügbar war, hat man jetzt im Januar wieder nicht gemacht, dann tue ich doch wenigstens so und sage, okay, gut, wenn wir so viel Geld haben, dann können wir ja Ticketpreise auch günstiger machen. Also dann muss ich in irgendeiner Form mir den Fans entgegenkommen und sagen, ja, wir sind ein kerngesunder Verein und wenn wir das Geld nicht ausgeben, dann gibt es jetzt halt mal irgendwie günstigere Tickets für einzelne Spiele zum Beispiel. Was auch immer. Aber man kann ja nicht sagen, ja, ich habe hier 135 Millionen Pfund liegen und mach mit denen nichts. Das ist schon schlimm genug. Und dann noch diese Wenger-Aussage, vor dem Hintergrund, ja, United, die haben aber so viel Geld ausgegeben, wir sind chancenlos gegen die. Die hatten ja auch richtig, richtig investiert. Das ist dann so ein absolutes Armutszeugnis. Also dann würde ich lieber einfach die Klappe halten nach dem Spiel und nicht hingehen, wie Mourinho das manchmal macht, weil mit solchen Aussagen macht man das von der Außendarstellung eher nur schlimmer. Und das ist auf alle Fälle ein Grund, um jetzt wieder sachlich zu werden, ein Grund, den man auf alle Fälle anführen muss, warum es derzeit nicht läuft, ist einfach, dass in die Mannschaft nicht genug investiert wurde. Und das konnte man natürlich nicht ahnen, dass viele Spieler nicht bei ihrer derzeitigen Form sind. Aber in dieser Kombination aus Formschwäche, zentral wichtiger Spieler plus die fehlenden Investitionen, ist man halt dann sehr schnell bei der Form, wo wir sind. Und das ist auch aus meiner Sicht der Hauptgrund. Und da kann man jetzt so viel leider nicht dran ändern mehr in dieser Saison, weil man keine Spieler mehr holen kann und man eigentlich nur hoffen kommen kann, dass die Spieler, die jetzt noch verletzt sind, beziehungsweise nicht so in Form sind, dass die vielleicht irgendwie ihre Form noch wiederfinden. Punkt 1. Punkt 2, die vielen Verletzten, was indirekt damit zu tun hat, dass man in den Kader nicht so investiert hat, wie man es hätte eigentlich machen können und auch hätte machen sollen. Das kommt natürlich hinzu. Die Belastung ist groß, viele Verletzte, sorgt dafür, dass viele Spieler nicht regelmäßig spielen konnten, führt dann indirekt wieder zu dieser Formschwäche beziehungsweise zu dem Formtief, wie es ja teilweise Alexis und auch Walcott, der ja im November ein bisschen länger gefehlt hat, dann jetzt derzeit haben. Und das sind dann halt ganz viele Puzzleteile, die so ein bisschen dafür sorgen, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und das Frustrierende aus meiner Sicht, dass Probleme sind, die man eigentlich mit relativ einfachen Lösungen beheben könnte und es aber seit Jahren irgendwie verpasst ist, wirklich nachhaltig mal zu tun. Und klar, der Verein kann sich jetzt darüber freuen, dass er sehr viel Geld hat und die Fans ärgern sich jetzt darüber, dass eine wirklich große Chance auf den Titel nachhaltig eigentlich verspielt wurde und man eigentlich diese Situation, so schlecht sie gestern schon war, durch solche Aussagen eigentlich noch aus meiner Sicht eher schlimmer gemacht hat. Also man hat, glaube ich, ziemlich viel Kredit verspielt und es wird interessant zu sehen sein, ob man den sich durch die Spiele gegen Swansea und Tottenham vielleicht so ein bisschen wieder zurückholen kann. Aber ich bin derzeit eher skeptisch und sauer. Das ist das eine. Und der letzte Punkt jetzt zu den größeren Puzzleteilen, die hinter dieser Entwicklung stehen. Wir haben natürlich auch kein Arsenal-Board aus meiner Sicht, das in irgendeiner Form drauf dringt. Oder anders, wenn man es böse formuliert sagen würde, sind das Leute, die Geld machen wollen, aber sich für Fußball nicht interessieren, beziehungsweise denen das eigentlich egal ist, was da auf dem Platz abläuft. Die wollen nicht zwanghaft Meister werden wahrscheinlich, sondern die sind einfach daran interessiert, dass es dem Verein einigermaßen finanziell gut geht und er so einigermaßen erfolgreich vor sich hingedeiht, und erfolgreich ist nach deren Definition eben ja Champions League, Gruppenphase oder dritter und vierter Platz und dann hin und wieder nochmal im Pokal, das passt. Aber wenn man sich anguckt, wie die einzelnen Anteilseigner, Kroenke, die sind einfach jetzt nicht diejenigen, die diesen totalen sportlichen Erfolg haben wollen, und dementsprechend lassen die Wenger halt so machen, und dementsprechend gibt es auch wenig Druck irgendwie vom Arsenal Board, wo man jetzt sagen würde, okay gut, wir haben jetzt mal den und den Plan, die und die Investition, und der muss jetzt in 3 Jahren sozusagen quasi einen Titel rausspringen oder in 2 Jahren. Also es gibt auch keinerlei Kriterien, wo man Erfolg und Misserfolg von der sportlichen Leitung, also sprich von Wenger, messen kann. Und dementsprechend kann Wenger, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von ihm, aber er kann dementsprechend sich dann auch hinstellen und sagen, ja, ist doch soweit eigentlich alles okay, und wenn ich die Meisterschaft nicht hole, dann hole ich sie halt nicht, und es gibt in keinerlei, in irgendeiner Form Sanktionsmöglichkeiten beziehungsweise so eine Art Überprüfung seitens des Arsenal Boards zum Beispiel. Und dann sind wir wieder bei Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftsunternehmen, aber da muss es ja auch Qualitätsprüfung geben, und die ist einfach nicht aus meiner Sicht vom Arsenal Board zu großzügig veranschlagt, und das sorgt dann eben dafür, dass wir seit Jahren sozusagen mit Platz 3 und 4 zufrieden sind und es keinerlei Druck gibt seitens des Arsenal Boards zu sagen, okay gut, du musst jetzt aber auch mal das Geld in irgendeiner Form investieren und wir müssen jetzt halt auch mal innerhalb der nächsten 2 Jahre oder so Meister werden. Das gibt's einfach nicht, und dementsprechend verfängt sich das natürlich dann immer in so einer Spirale aus viel Geld da haben, hin und wieder mal investieren und am Ende dann feststellen, ja, es reicht doch nicht.
Vollkommen zutreffend. Ich glaube auch, dass das hinzukommt, dass es sicherlich keine Finanzeinschränkungen gibt für Wenger an der Stelle, dass man irgendwie direkt sagt, ja, du darfst nicht mehr ausgeben als Summe X. Also da spricht eindeutig eine Verpflichtung von Alexis oder Özil auch dagegen. Aber ich glaube auch eben nicht, was du schon angedeutet hast, dass man ihn in Anführungsstrichen ermutigt oder ihn dahin drückt, das zu tun. Und das passt in sein Verständnis von Fußball, von Zahlen, von Transfersummen eigentlich ganz gut rein. Und er ist eben noch diese klassische Schule. Er hat zwar jetzt auch mal mehr ausgegeben, aber er ist einfach nicht derjenige, der zwanghaft viel Geld auf irgendeinen Spieler schmeißt. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Nur wenn ich einen hohen Cash Reserve habe, dann muss ich mich eben fragen, kann ich den nicht in den Kader investieren? Das müsste ja eigentlich auch in seinem Interesse sein, weil er will ja eigentlich jedes Spiel gewinnen, und er ist ja auch jemand, der eigentlich nach Titeln strebt und weiß, wie er sie erreicht, und dass er sie auch schon erreicht hat. Von daher verstehe ich es auch nicht, dass er diese Ressourcen nicht ausnutzt. Aber ich gebe dir definitiv recht, wir haben im Board nicht die Leute, die sagen, der Erfolg des Investments oder deren Investments, was ja einfach schlichtweg so ist. Ich meine, ein Amerikaner investiert in Fußball, also in Soccer. Das ist ja schon paradox an sich. Aber der ist einfach dahingehend gepolt, dass er sagt, das muss erfolgreich laufen. Und erfolgreich ist eben in diesem Sinne gute Werbeeinnahmen, gute TV-Deals, gute Einnahmen mit Merchandise, gute Einnahmen mit Sponsoring oder Ausrüster wie Puma. Und das sind alles Boxen, die getickt worden sind in den letzten Jahren schon. Das heißt, die laufen, die sind gut. Und von daher ist es aus deren Sicht eigentlich optimal. Und es ist nichts wirklich falsch. Das ist der Punkt. Ich weiß nicht, wie es Kroenke beispielsweise im amerikanischen Sport macht, aber wenn ich die Teams vor Augen habe, die, wo er Shareholder ist, fallen mir die nicht als erstes ein, wenn ich irgendwo in einen Sportladen gehe und mir ein Trikot kaufen wollen würde. Ja, das ist einfach so. Von daher ist das alles, ja, eine Sache, die jetzt, ja, die einfach in einer Situation komplett zusammenkommt mit der Veröffentlichung der Zahlen, dem Ergebnis, solchen Aussagen, mehr als unglücklich, wirklich mehr als unglücklich. Und ja, und es lässt die ganze Geschichte noch mehr und tiefer aufstoßen.
Gut, machen wir da mal einen kleinen Schlussstrich, was die Analyse des United-Spiels angeht und welche Implikationen das hat, welche Gründe es für die sportliche Talfahrt gibt, und kommen zu euren Fragen. Da haben wir etliche bekommen, von denen Christian jetzt keine auf dem Skript hat, sondern das heißt, ich stelle die Fragen und Christian darf antworten und meinetwegen auch umgekehrt, oder ich ergänze noch in irgendeiner Form was. Ja, fangen wir mal an. Teilweise doppelt sich das auch. Ich versuche das ein bisschen zu bündeln. Fangen wir mal mit der einfachen Frage an von Gagashinho, @Gagashinho auf Twitter. Der fragt, wie ist unser Tipp für Champions League Rückspiel? Ganz anderes Thema mal. Dachte ich, streue ich mal so ein.
Super. Also jetzt genau zahlenmäßig oder reicht auch Niederlage? Also okay, ich mache es einfach. Niederlage 1-3. Also 3-1 für Barcelona, sorry, habe ich jetzt irgendwie falsch schon gesagt. Nicht, dass jetzt irgendwie jemand in völliger Hoffnung aufgeht und sagt...
bei dem 1-3 werden wir ja weiter.
Ja, um das mal klarzustellen.
Ja, wie gesagt, ich habe an anderer Stelle im Podcast ja schon häufiger gesagt, dass die Champions League aufgrund der Konstellation mit Barca als Gegner ja mich nicht so emotional wirklich mitgenommen hat, und auch das Spiel jetzt am letzten Dienstag war ganz nett anzuschauen, aber ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form da noch viel investieren sollten in dieses Spiel. Klar, Wenger hat auch schon gesagt, man muss sich jetzt auf europäischer Ebene einigermaßen gut verkaufen, deswegen würde ich schon sagen, dass er da eine Mannschaft hinstellt, vielleicht ähnlich wie im FA Cup, die das Potenzial hat, da nicht 8 oder 9-0 zu verlieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da in irgendeiner Form auf einen Sieg gehen. Und ja, ich denke mal, wir werden es verlieren. Ich glaube auch nicht, dass Barcelona sich völlig verausgaben wird. 2-0 wie im Hinspiel wahrscheinlich. Gut, weitere Frage noch. Sind die Titelchancen nun begraben? Kurz und klar, ja. Ja. Gut, und dann geht's weiter. Mats Nils fragt via Facebook, welche Personalien aus unserer Sicht müssen denn konkret geändert werden? Ich gehe davon aus, dass es jetzt um Spieler geht und mit Blick auf die neue Saison schon, denn er fragt, was glaubt ihr, wer gehen sollte, wer verliehen werden sollte? Gehen wir mal durch. Also wir können ja schon mal sagen, es ist ja eigentlich bestätigt, dass Flamini keinen neuen Vertrag bekommen wird. Ich meine, er spielt noch nicht so, als würde er für einen neuen Vertrag irgendwo anders kämpfen müssen. Arteta wird keinen neuen Vertrag bekommen. Es kamen jetzt die Gerüchte auf, dass er eventuell eine Coaching-Rolle bei Manchester City bekommt unter Guardiola. Interessant, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also die beiden werden definitiv draußen sein. Rosicki wird sicherlich auch keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Auch der Kontrakt läuft am Ende der Saison aus. Ansonsten sind alle Spieler derzeit noch unter Vertrag und haben auch noch einen längeren Vertrag. Es gab die Tage mal Gerüchte, dass Oxlade-Chamberlain in irgendeiner Form vielleicht verkauft werden sollte. Finde ich jetzt schwierig, da schon drüber zu spekulieren, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch verkauft wird bei dem eventuell günstigen Interesse und einen halbwegs brauchbaren Preis, und dass man vielleicht die Mannschaft ein bisschen neu sortiert im Sommer.
Ja, fände ich gar nicht schlecht. Also Work ist für mich jemand, den ich durchaus auf die Liste setzen würde, wenn ein guter Preis kommt. Aber ich auch realistisch davon ausgehe, dass es nicht passieren wird. Chamberlain, glaube ich, auch aus den gleichen Gründen, dass es irgendwann nicht passieren wird. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man ihn stößt. Ansonsten, hast du ja gerade schon gesagt, gehen viele Probleme in Anführungsstrichen, aber Dinge von alleine ihren Weg. Von daher müssen wir da reagieren, müssen den Kader auffüllen und qualitativ auffüllen. Was man natürlich noch machen könnte oder wo man sich vielleicht auch nochmal mit einem Weitblick drauf fokussieren könnte, wäre Innenverteidigerpaarung.
Müsste man wahrscheinlich jetzt sogar aus meiner Sicht im Sommer schon angehen.
Ja, Koscielny jetzt schon jenseits 30 oder 30, Mertesacker auch. Gabriel nicht so souverän, wie man sich das erhofft hat oder auch erwartet hat. Da ist definitiv was zu machen. Sturm hatten wir gerade schon angesprochen. Also eigentlich optimal für einen richtig tollen, attraktiven Sommer, wenn dann nicht noch wieder die EM wäre, was dann wieder als Argument vorgeschoben wird, dass man vorher keine Spieler verpflichten kann. Aber das ist ja wieder ein anderes Argument, mit dem wir uns sicherlich im Sommer ausführlich wieder befassen dürfen.
Gut, und Doppel-6 natürlich wird auf alle Fälle jemand kommen. Angeblich ja immer Wanyama von Southampton auf der Wunschliste, klar, aber der steht auch schon seit 2 Jahren eigentlich auf der Wunschliste oder von daher mal abwarten. Und auch mit Perspektive Rechtsverteidiger eventuell mal gucken, ob Debuchy nach der Leihe länger bleibt, ob Jenkinson nach seiner Verletzung wieder zurück ist. Auch da müsste man eben gucken. Und natürlich, wir haben es schon häufig gesagt, einen weiteren Stürmer vorne wäre nicht so verkehrt. Gut, weiter geht's mit den Fragen. Guna Khalil Zuawi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür. Ed Khalil unterstrich Zuawi fragt, ist Wenger noch haltbar, wenn wir den Titel nicht holen? Oder ohne Titel rausgehen aus dieser Saison?
Ja, ich glaube, das ist genau die Differenzierung, die du da gerade machst, die ganz entscheidend für diese Frage ist. Schafft man es, den FA Cup zu holen? Zum dritten Mal in Folge wäre das natürlich eine super Sache und würden uns auch alle wahnsinnig drüber freuen und würde, glaube ich, diese Entscheidung, diese Tendenz dahingehend verstärken, dass er zumindest bis Ende der nächsten Saison, bis der Vertrag ausläuft, diesen auch erfüllen wird. Klappt das nicht, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, und auch der Titel wird nicht geholt, was für mich gesetzt ist, Dann wird es schwer. Dann glaube ich oder dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus der Druck erhöht wird. Das Problem ist aber gleichzeitig dazu, da kommen wir wieder zurück auf das Board bei Arsenal, dass dort niemand ist, der diesen Druck aufbauen würde. Niemand ist, der eigentlich diese Sache haben will. Weil es in Anführungsstrichen bequem mehr wäre, ihn zu halten. Es spricht natürlich auch super viel dafür, ihn zu halten. Er ist einfach irgendwie in Personalunion in gewisser Weise alles, was an anderen Funktionen sportlich und fußballerisch irgendwie im Board fehlt. Und man müsste sich auch mit Blick auf ja, Entwicklungen, wie man sie bei United gesehen hat, mit Ferguson und danach, was da alles schiefgegangen ist, sicherlich die Zeit lassen, das Ganze in irgendeiner Weise vernünftig anzugehen und einzustehen und nicht völlig überhastet. Ich meine, wer sucht dann da einen passenden Nachfolgertrainer aus? Wer hat die Ahnung, den Fußball-Sachverstand, diese Entscheidung zu treffen? Gazidis? Schwer, weiß ich nicht. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Krönke sicherlich nicht. Usmanov? Weiß Gott nicht.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch lebt.
Ja, also das sind so lauter so Fragen, Anschlussfragen, die man sich ja stellen muss, wenn man über diese Frage diskutiert. Ob man jetzt Pro- oder Kontra-Wenger ist. Und die muss man mit einbeziehen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir gehen jetzt hier alles über Bord und machen hier Ad-Hoc-Entscheidungen. Das wird eigentlich nicht weiterbringen und auch nicht nach vorne bringen. Von daher ist das eine ganz, ganz knifflige Geschichte. Und ich denke, wenn man jetzt den FA Cup holen könnte, was natürlich die ganze Sache einfach mal erleichtern würde, dann könnte man nämlich die Saison quasi bis zum Ende der Vertragslaufzeit vielleicht dafür nutzen. Oder man kommt in den ganzen anderen Umschwung und sagt, okay, wir geben auf einmal vernünftig Geld aus in Form von Investieren in den Kader, aber in entsprechender Qualität auf breiter Basis. Ist eine ganz schwere Sache. Also ich glaube, kann man final auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten und sollte man auch nicht tun.
Angst vor dem Vakuum sozusagen, das er hinterlassen würde. Und klar, es gibt genug Vereine, die das nicht vernünftig hinbekommen haben, weil das auch sehr plötzlich passiert ist. Und das sollte eigentlich, da bin ich einer Meinung mit dir, eigentlich ein Warnsignal sein. Gut, soweit zu den Fragen und Kommentaren. Kurze Pause hier im Podcast und dann blicken wir auf die nächsten beiden Spieltage gegen Swansea und Tottenham.
Mit dem beendeten Rückblick auf das United-Spiel und alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten, die wir euch jetzt gerade bereitet haben, wollen wir doch jetzt auch den Blick wieder nach vorne richten auf die Vorschau der nächsten Spiele. Das sind am Mittwoch direkt Swansea City und am Samstag darauf folgend die Spurs. Ja, Felix, Swansea und Spurs ist jetzt nicht so die super Kombination, die man sich jetzt wünscht. Insbesondere die Spurs am nächsten Samstag ist natürlich schon ein Knaller in der Gestalt, in der wir uns gerade befinden.
Ja, schwieriges Programm, aber das war ja vorher bekannt. Von daher wusste man eigentlich, also es war klar, dass United, Swansea, Spurs diese Woche entscheidend sein kann. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, können wir hoffen, dass sie vielleicht das irgendwie doch noch ein bisschen umbiegen können, aber sind natürlich zwei sehr, sehr schwierige Spiele. Swansea jetzt vielleicht gar nicht so, aber vor dem Hintergrund der United-Niederlage jetzt, oder der Niederlage bei United, wenn man genau genommen ist, natürlich blöd, weil Selbstvertrauen weg ist, psychologisch ist die Mannschaft angeknackst und dann, das kennen wir ja, dass wenn die Mannschaft nicht so vor Selbstvertrauen strotzt und es halt dieses mentale Kopfproblem gibt, dann wird es halt relativ schwierig. Hinzu kommt natürlich, dass Swansea im Abstiegskampf steht. 3 Punkte vor den Abstiegsplätzen, unangenehmer Gegner sind und ja, die wollen halt jeden Punkt mitnehmen und spielen nach dem Spiel gegen Arsenal 3 direkte Duelle gegen Abstiegskandidaten, nämlich gegen Norwich, Bournemouth und Aston Villa. Das heißt, das ist ein Bonuspunkt sozusagen oder ein Bonusspiel für die. Und die werden, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel fürs Spiel machen werden, sondern die werden genau erstmal hinten sicher drinstehen und dann vielleicht den einen oder anderen Konter setzen und das sind halt genau die Spiele, mit denen wir in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich zurechtgekommen sind. Von daher, klar, du musst das Spiel gewinnen allein, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen, um den Druck auch auf den Spurs und auf Leicester zu halten und ja, wird aber, glaube ich, schwierig. Wird schwierig.
Ja, ich sehe es beim Swansea-Spiel auch so, das ist eine Frage, die liegt an uns selber einfach, an der Reaktion, die man selber zeigt.
Ich meine, also meistens war es so, wenn wir wirklich ganz unten lagen, dann sind wir ja relativ erfolgreich wieder aufgestanden, aber...
Ja, ich persönlich, ich rechne einfach eher mit so einem schwankenden Ding, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das wird gegen Swansea wahrscheinlich im Endeffekt nachher im Dreier enden, das ist auch okay und das muss es auch, weil alles andere noch inakzeptabler wäre, aber gegen die Spurs am Samstag an der Lane, boah, das ist ein Brocken. Die Spurs spielen bei West Ham unter der Woche, sicherlich auch, weiß Gott, kein einfaches Spiel, da müssen wir auch noch hin. Aber ja, wir haben den Biss für diese großen Spiele derzeit haben wir nicht, scheinbar. Und es hört sich bitter an und es ist auch bitter und es schmerzt, es auch alleine nur zu sagen, aber ich glaube, dass wir bei den Spurs nichts holen werden. Also ja, ich glaube es wirklich.
Ja, ich würde nicht ganz so pessimistisch sein und erstmal das Spiel am Mittwoch abwarten, auch zu gucken, wie dann die Ausgangslage ist. Aber es stimmt natürlich, Tottenham ist das Team der Stunde, 8 Siege aus den letzten 10 Spielen. Ja, und die haben einen Lauf und bei denen läuft halt sehr vieles sehr viel besser als bei uns. Also ein bisschen sind die Spurs so wie von der Erfolgsform der letzten Wochen, so wie wir in unseren besten Zeiten. Also wenn es dann mal wirklich läuft und das Team selbst daran hat, dann gewinnst du halt eigentlich auch jedes Spiel oder bist zumindest einigermaßen immer, ja, auf dem Gaspedal und kannst halt auch ein Spiel gestalten und das von vorne wegspielen. Und das ist halt natürlich immer das Einfachste, wenn du das hinkriegen kannst. Das erhöht das Selbstvertrauen, das sorgt dafür, dass du dann halt einfach, ja, dass viele Dinge einfach leichter gehen. Und ja, das ist dann halt bei uns nicht der Fall. Wir müssen uns derzeit ziemlich hart erarbeiten und ja, es macht auch wenig Spaß, derzeit uns zuzugucken. Und wenn man, das kann man jetzt von den Spurs nicht unbedingt behaupten.
Ja, wenn man, ja, man, es muss ja nicht immer Spaß machen, also einem zuzugucken. Das ist ja nicht immer zwingend erforderlich.
Nee, also das wäre der zweite Schritt Erfolg, der erste, und der zweite, ja, wäre dann Spaß. Und idealerweise ist es Erfolg und Spaß.
Ja, das ist das, ne, und diese viele Arbeit, die man machen muss oder die man investieren muss, um wieder dahin zu kommen, das ist eben genau das Problem. Die stecken wir nicht rein. Oder die meisten nicht rein. Und deshalb kommen wir auch nicht dahin und überschreiten diesen Berg nicht, der irgendwie vor einem steht. Und das ist der Punkt. Und wenn ich die Leidenschaft reinlegen würde und sagen würde, ich will es unbedingt, dann würde ich es wahrscheinlich auch irgendwie schaffen. Aber
ja. Ja, was macht der Tabellenführer? Der spielt am Dienstag zu Hause gegen West Brom. Zwei Wochen ohne Kanté, der mit Oberschenkelproblemen fehlen wird. Ist also eine kleine Schwächung im Mittelfeld von Leicester. Die spielen am Dienstag, also zu Hause gegen West Brom, und dann am Samstagabend in Watford. Gut, sind jetzt alles Spiele, die auf dem Papier deutlich einfacher aussehen als die wir haben, aber muss man auch erstmal spielen. Aber ja, wie gesagt, sie haben auch erstmal haben die einen Vorsprung und einen Puffer, und dann kannst du halt auch mal einen Punkt abgeben, ohne dass da sich viel verändert.
Klar. Sicher. Völlig klar, es sind noch zwei Spiele, die kannst du locker verlieren. Da sagt ja auch keiner was, aber ich nochmal, der Punkt liegt nicht darin, dass Leicester auch mal was verlieren kann, sondern an der Leidenschaft und an dem, was wir produzieren. Das ist das Problem bei der ganzen Situation, in der wir uns jetzt befinden. Nicht, dass Leicester die Saison ihres Lebens spielen, das tun sie. Aber sie würden trotzdem nicht da stehen, wenn wir einigermaßen vernünftig gepunktet hätten. Und das ist einfach schlicht auch ein rechnerischer Fakt. Und das ist einfach das Problem. Und deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen.
Gibt es sonst irgendwas bei den Spieltagen 28 und 29, was uns interessiert? Liverpool, Man City am Mittwochabend um 21 Uhr. Kann man sich mal anschauen, ist die Wiederauflage vom Ligapokalfinale. Klar, ich meine, Man City hat auch ein schwieriges Programm noch. Jetzt direkt wieder gegen Liverpool, bei Liverpool. Dazu dann höchstwahrscheinlich auch noch weiter Champions League in den nächsten Wochen, wenn sie es im Rückspiel gegen Kiew nicht ganz versauen. Ja, muss man auch mal gucken, wie die Konkurrenz hinter uns quasi, die ja auch ein wenig näher rücken könnte, reagiert. Man United gegen Watford zu Hause kann eigentlich nur auf einen Hattrick von dem 18-Jährigen hinauslaufen.
Nee, das wird ein Watford-Sieg, ich sage dir hier.
Gut, gucken wir mal, ja. Also, wir spielen am Samstag dann 13:45 bei den Spurs, im deutschen TV glücklicherweise auch mal wieder zu sehen. Nord-London-Derby, eins der wichtigsten Spiele der Saison eigentlich. Wir sollten da gewinnen, wenn es irgendwie geht, und zumindest, wenn es mit dem Sieg nicht klappt, besser spielen als in den letzten Wochen, und dann mal gucken, zumindest, dass wir uns selbst aufgrund der Leistung die Chance geben, da dreifach zu punkten, und dann kann es immer mal sein, dass man gegen den Zweitplatzierten auswärts auch verliert, damit kann ich aber auch leben, nur die Art und Weise, wie wir spielen, Leistung, Einsatzbereitschaft, die muss halt einfach eine bessere werden. Wie gesagt, Leicester, haben wir schon gesagt, spielt Samstagabend in Watford, Man City zu Hause mit einem Freilos gegen Tabellenschlusslicht Aston Villa. Sonntag noch Crystal Palace, Liverpool, West Brom, Man United. Da kann man dann mal gucken, ob das Wetter draußen gut ist und was anderes macht. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns verabschieden von der 18. Episode. Es war schwierig heute, oder?
Ja, ich glaube, es war nie so bitter und düster, aber diese aufstoßende Säuernis, die kann man auch nicht unterdrücken, und die muss auch manchmal raus, und der muss man sich auch manchmal stellen.
Wenn man es positiv sehen will, ist ja die nächste Chance wieder am Mittwoch, dass es zumindest von der Grundstimmung wieder etwas besser werden könnte. Heißt im Endeffekt aber auch, es kann noch schlimmer werden.
Wir nehmen alles mit, was geht. Definitiv. Und ich werde auch trotzdem im April nach London fliegen und mir ein Arsenal-Spiel angucken. Es hat auch damit nichts zu tun. Es ist Leiden kann man nur in wahrer Liebe irgendwie. Und So ist das.
Bevor es jetzt hier zu poetisch wird, kurz der Hinweis darauf, wann wir uns wiederhören. Vielleicht noch, ja, die Spiele kommen Schlag auf Schlag. Wir haben schon gesagt, Mittwoch gegen Swansea, Samstag bei den Spurs und darauf am Dienstagabend spielen wir schon das FA Cup Replay bei Hull City. Und irgendwo zwischen dem Tottenham-Spiel und dem FA Cup Replay wollen wir noch einen Podcast einbauen, wo wir zurückblicken auf das Nord-London-Derby und dann nochmal zurück, vorausblicken natürlich auf das FA Cup-Spiel gegen Hull. Also wir werden sicherlich via Twitter und Facebook oder auch im Blog nochmal darauf hinweisen, wann es einen neuen Podcast geben wird. Und dann könnt ihr natürlich auch wieder sehr gerne eure Fragen und Kommentare an uns schicken, die wir so gut es geht in irgendeiner Form immer einbauen. Schreibt einfach eine E-Mail an germangunners@googlemail.com. Auf Twitter könnt ihr uns erreichen, Christian unter @germangunners oder mich unter @medispolis. Hashtag ist ggpodcast, Facebook www.facebook.com/germangunner und Christians Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Auch da könnt ihr in den Kommentaren Fragen und Kommentare posten, die wir dann in die Talking Points des Podcasts mit einfließen lassen. Ja, dann würde ich vorschlagen, beenden wir diese heutige Krisensitzung. Es war ja schon fast eine Art Therapie. Ausgang offen sozusagen. Gucken wir mal, was das Spiel am Mittwoch gegen Swansea bringt. Und dann, ja, wird es ein Klassiker. Es wird auch ein so oder so wichtiges Spiel gegen die Spurs. Und ja, wir sollten besser darauf gut vorbereitet sein und versuchen, den Spurs den zweiten Platz oder was auch immer streitig zu machen, dass wir auch am Ende der Saison vor Tottenham liegen, irgendwie. Gucken wir mal. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Zeit und Lust habt, gebt uns doch auf iTunes eine Bewertung ab, hinterlasst einen netten Kommentar und darüber würden wir uns genauso sehr freuen wie über 3 Punkte am Mittwoch. Von daher, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao, macht's gut.